Wir feiern ja heute Palmsonntag. Palmsonntag, das hat mit den Palmwedeln zu tun. Das stammt aus der Geschichte vom Einzug aus Jerusalem, Einzug Jesu. Und daher lese ich jetzt auch diesen Text, und zwar nach dem Evangelisten Johannes. Ich lese also aus Johannes Kapitel 12. Die Verse 12 bis 24. Johannes, Kapitel 12, Vers 12 bis 24. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber auch einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Ihr Lieben, das ist jene Bericht über den Einzug Jesu in Jerusalem, wie ihn der Evangelist Johannes erzählt. Der Evangelist Johannes ist in mancherlei Hinsicht ein bisschen anders als die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die sehr verwandt sind miteinander. Und der Johannes erzählt vielfach dieselben Ereignisse, aber er versteht sich manchmal als einer, der etwas ergänzt. Also etwas, was vielleicht andere nicht so schreiben, dann hinzufügt, und er verzichtet auf das, was die anderen schon geschrieben haben. Er ist auch der letzte der Evangelisten, der sein Evangelium geschrieben hat. Nun, dieses Ereignis ist sehr bekannt und es ist absolut ein ganz zentral wichtiges Ereignis in der Geschichte Jesu, weil es etwas zum Ausdruck bringt, was für sein Verständnis und für das Verständnis dessen, wer er ist, von allergrößter Bedeutung ist. Es wird hier mit dem Einzug in Jerusalem ein letztes Kapitel aufgeschlagen in dem Verlauf des irdischen Lebens Jesu. Es ist das Kapitel, wo er eben in Jerusalem einzieht, mit einer Zielrichtung aus seiner Sicht heraus, nun direkt, unmittelbar auf das Kreuz zuzugehen. Dieser Einzug in Jerusalem geschieht 5 Tage vor dem Passafest. Also Jesus wurde am Rüsttag des Passafestes gekreuzigt. Am Freitag, also der Palmsonntag, so wie wir ihn feiern, ist wirklich auch der Tag vor Karfreitag ungefähr, wo Jesus eingezogen ist. Und da offenbart sich Jesus nun in einer besonderen Weise. Es ist hier nun etwas sichtbar, was vorher in den Berichten der Evangelien nicht so sichtbar war. Man liest des Öfteren in den Evangelien, wenn Jesus irgendetwas getan hat und die Menge gestaunt hat und so weiter. Und dann hat er immer wieder Leuten, die geheilt worden sind, gesagt, erzählt es nicht weiter. Er wollte noch nicht so offenbar werden, wie er wirklich war. Das ändert sich jetzt. Jetzt lässt er alles zu, was dazu dient, dass offenbar wird, wer er ist. Er wehrt sich nicht dagegen, er nimmt es an, obwohl immer noch, gerade auch bei diesem Geschehen, eine Decke der Verhüllung in einer gewissen Weise über ihn ist. Es ist eine der interessantesten Begebenheiten, dieser Einzug Jesu in Jerusalem. Und wir sehen hier einen riesigen Kontrast. Der Einzug in Jerusalem, wie er stattfindet, 5 Tage später hängt er am Kreuz. Und ich möchte es ganz bewusst so sagen, ich bitte euch, das jetzt auch so zu verstehen. Diese beiden Dinge, der Einzug in Jerusalem mit dem Jubel der Leute und dann das Kreuzige ihn und dieses Kreuz, an dem er hängt, ist ein Kontrast, aber kein Gegensatz. Ich versuche das ganz bewusst zu sagen. Es ist ein Kontrast, aber es ist kein Gegensatz. Es ist nicht etwas, was sich widerspricht, meine ich, ja. Es ist ein sowohl als auch. Das, was dazu beim Einzug in Jerusalem geschieht und wie die Leute ihn da empfangen, das ist alles richtig. Da war nichts Falsches. Aber es war nur eine Seite von dem, wer Jesus ist. Die andere Seite, die dazukommen muss, hat sich zu einem Karfreitag offenbart. Beides ist richtig. Und die Menge, die ihm zujubelt, sie jubelt ihm zu Recht. Aber sie ist noch unter einer Decke und versteht noch nicht, was eigentlich 5 Tage später geschehen musste. Lasst mich das ein wenig an dieser Geschichte versuchen zu verdeutlichen. Das heißt hier, dass die Menge gekommen ist zu dem Fest. Es war also zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus eingezogen ist, war das Passafest, eines der drei großen Wallfahrtsfeste Israels, wo jeder Mann in Israel geradezu verpflichtet war, nach Jerusalem zu kommen, zum Tempel. Man kam nicht nur aus Israel, sondern man kam die Juden, die auch verstreut waren in der Welt, sei es nun in Griechenland oder anderswo, die kamen auch nach Jerusalem und feierten das Passa. 10.000 Menschen befinden sich in Jerusalem und sind noch auf dem Wege nach Jerusalem. Und das war immer eine Zeit, in die wo es geknistert hat in Jerusalem. Weil das immer auch eine Zeit war, wo leicht etwas explodieren konnte in irgendeine Richtung, die Zeloten oder so, die vielleicht einen Aufstand gegen die Römer geplant haben oder irgendein falscher Messias auftreten würde. Also das war immer eine sehr knisternde Situation. Und das heißt ja, diese große Menge, die da in Jerusalem war, die zum Fest gekommen war, hatte gehört, das ist erstaunlich, diese vielen, vielen Menschen, dass Jesus kommt. Also sie mussten über Jesus gewusst haben. Die Menge wusste etwas über Jesus. Und wie sie gehört haben, dass Jesus kam, machten sie sich auf den Weg Jesus entgegen, der von Bethanien nach Jerusalem heraufkam. Das war ein Dorf ganz in der Nähe von Jerusalem. Das war der Ort, wo Lazarus gelebt hat und wo Jesus den Lazarus vom Tode auferweckte. Und das war eben kurz vorher. Und es wird dann auch weiterhin berichtet, dass eben eine Menge von Menschen bei der Auferweckung des Lazarus dabei war. Und diese Menge, die war ja auch schon eine Menge, die nach Jerusalem unterwegs war. Und die kamen nach Jerusalem und haben den anderen, die auch noch gekommen waren, zu dem Fest und sich vorbereiteten, erzählt von Jesus, was er getan hat. Es wird dann später ja auch berichtet, dass diese Leute, die dabei waren, den anderen erzählt hatten, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat vom Toten. Also da ging ein Zeugnis aus. Die haben das bezeugt, der ganzen Menge. Das heißt, die ganze riesige Menge hat sich irgendwie konzentriert. Natürlich war das von Gott so gewollt, keine Frage, dass man sich auf Jesus konzentriert hat. Die ganze Festmenge. Und die Festmenge, die da nun die Kunde von Jesus erhielt, natürlich nicht nur, dass er den Lazarus auferweckt hatte, sondern dass er viele Zeichen getan hat. Es wird auch berichtet, dass es Zeichen waren, die und von denen sie berichtet haben. Also diese Menge hat verstanden, dass dieses, was Jesus getan hat, früher und vor allem dann zum Schluss, diese Auferweckung des Toten, eines Menschen, der schon 4 Tage im Grab war und dessen Verwesung bereits eingesetzt hatte. Es war ja nicht eine Nahtoderfahrung von 2 Stunden, dann ist er wieder wiederbelebt worden. Der war schon im Verwesungsprozess, dieser Lazarus. Das war unglaublich. Und die Menge hatte verstanden, dass das ein messianisches Zeichen ist, wie neben den vielen anderen messianischen Zeichen, die Jesus getan hatte. Und darum haben sie, waren sie überzeugt davon, so ein Wunder und die vielen anderen zahllosen Wunder, die getan haben, kann nur der Messias machen. Und sie hatten recht, ihr Lieben. Denn es wird auch im Alten Testament ja davon gesprochen, dass wenn der Messias kommt, eines seiner Kennzeichen wird sein, er wird große Zeichen und Wunder tun. Es werden Lahme gehen, es werden Taube hören, es werden Blinde sehen, es werden Tote auferstehen. Das sind alles Zeichen des Messias. Jesaja berichtet darüber. Sie haben das verstanden. Da war keine Decke über ihren Augen. Sie haben das wirklich verstanden und haben deswegen auch zu Recht Jesus als ihren Messias, der kommen würde, nun nach Jerusalem kommen würde, angesehen. Und weil sie davon überzeugt werden, haben sie auch ganz genau das getan, was man nun, wie man nun den Messias empfängt in Jerusalem, wie es auch geschrieben ist. Zum Beispiel, sie haben Palmwedel verwendet. Sie haben also Palmzweige abgeschnitten, aber so viele gab es nicht in Jerusalem. Die Palmenhaine, die waren eher in Jericho unten, in der Nähe vom Toten Meer. Wahrscheinlich gab es dann noch viele Palmzweige vom Laubhüttenfest. Die haben sich lange aufgehalten, da waren so Feststräuße. Da haben sie alle möglichen Palmenzweige geholt und haben ihn mit diesen Palmenzweigen begrüßt. Die anderen Evangelien sagen auch noch, dass sie die Kleider ausgebreitet haben vor ihm, ebenso wie einem König den Weg zu bereiten. Bei Johannes wird das nicht berichtet, aber das heißt nur, dass die Leute haben es eh schon gewusst von den anderen Evangelien her, ergänzt immer nur. Und sie zeigen mit dieser Haltung, mit diesen Gesten, dass sie Jesus als Messias sehen. Zweitens, sie stimmen ein Lied an. Und das war noch einmal ein Lied, das ganz besonders mit dem Messias verbunden ist. Ein Zitat, ein Gesang aus dem Psalm 118. Und das Interessante ist, dass dieser Psalm 118 zu jenen Psalmen gehörte, die auch nachher beim Passafest in der Passoliturgie die zentrale Passage war. Am Ende des Passafestes stimmte man ein Loblied an und das war der Psalm 118. Und mit diesem Psalm 118 hat man auch beim Passafest immer auf den kommenden Messias hingewiesen. Also das Passafest war ja auch ein Fest, in dem sich Israel versammelt hat in der Erwartung, irgendwann kommt der Messias. Also das gehört alles zusammen. Da war sozusagen eine ganz dichte Atmosphäre und sie stimmen diesen Psalm an mit den Worten Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also Hosianna, gelobt sei, der Kommende heißt es genau übersetzt. Das ist hier aufgelöst in ein Tätigkeitswort. Aber mit diesem Wort Hosanna, gelobt sei der, der kommt, das ist der klassische Psalm, der gesungen werden sollte, wenn der Messias kommt. Das ist die alttestamentliche Anordnung. Wenn der Messias kommt, wird man ihn empfangen mit diesen Worten. Hosanna heißt, hilf doch. Wer ist der Messias? Der, der Hilfe bringt. Und zwar in einem ganz umfassenden Sinne. Deswegen, sie haben das ausgerufen. Herr, hilf doch. Und sie haben das ausgerufen in dem Sinne, dass sie auf der einen Seite natürlich die Hilfe, die Jesus gebracht hat zu vielen Hunderten, Tausenden von Menschen während seiner dreijährigen Tätigkeit, Jesus, dass sie das erlebt haben. Wie vielen Menschen hat er geholfen als Messias schon? Er hat Kranke geheilt, er hat Gebundene befreit, er hat Schwachen geholfen, er hat Verwundete verbunden sozusagen im biblischen. Er hat den Armen das Evangelium verkündet, er hat ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen. Schon von Anfang an seiner Tätigkeit hat er gesagt, ich bin der, der das tut. Also sie haben die Hilfe schon erfahren und diese Hilfe bestand darin, dass Jesus ihnen für das Leben dieser Menschen Veränderung, Heilung, Auferbauung und alles Mögliche, eine Zukunft ermöglichte. Aber diese Hilfe, hilf doch, das war noch mehr verbunden auch mit dieser Erwartung, dass er kommen würde als der König, der Israel befreien wird, wie das der Ernst schon bei seiner Einleitung ja auch wunderbar schon ausgesprochen hat, dass er kommen wird als der König, um Israel zu befreien, auch von den Feinden. Also es ist ganz sicher, die Erwartung, die man an den Messias hatte, war die Erwartung, dass er menschlich in das Leben der Menschen eingreift und heilt und befreit und so weiter, aber auch äußerlich befreit. Die Erwartung an den Messias war nicht nur bei den Juden, dass er König wird und dass er die Feinde verjagt, sondern es war auch das andere. Und deswegen haben sie ihn ja gefeiert als Messias, weil er den Lazarus auferweckt hat, weil er der Helfer ist, der in alle Nöten eingreift, aber eben auch als derjenige, der kommt, um sie zu befreien. Und deswegen fügen sie hier in dieser Geschichte zu diesem Psalmzitat noch etwas dazu. Denn in dem Psalm 118 steht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie fügen hin, der König Israels. Das steht im Psalm nicht. Es ist hochinteressant. Sie akzeptieren ihn, sie huldigen ihm als dem König der Endzeit, ihr Lieben. Das ist unglaublich, was hier geschieht. Nicht nur unglaublich, sondern auch höchst gefährlich. Wir müssen uns das vorstellen. Tausende von Menschen, die Jesus entgegengehen und ihn hochjubeln als den endzeitlichen König. Und ein bisschen weiter oben in Jerusalem warten die römischen Garnisonen. Wenn Passa war, da war immer eine verstärkte Präsenz römischer Soldaten, weil das war immer eine gefährliche Zeit. Und es hätte sehr leicht irgendetwas passieren können und ein Krieg hätte ausbrechen können. Man muss sich das wirklich so vorstellen, was sie hier rufen, das war natürlich etwas absolut Gefährliches und etwas, was hätte natürlich auch in eine andere Richtung gehen können. Ihr Lieben, das Überraschendste an dieser ganzen Szene hier ist das, dass Jesus diese Huldigung hundertprozentig annimmt. Ich habe schon gesagt, vorher hat er das nicht angenommen. Es gab eine Geschichte, zum Beispiel in Johannes 6 wird berichtet von der Brotvermehrung. Und nach dieser Brotvermehrung wollten sie ihn zum König ausrufen. Zum Brotkönig sozusagen, wie man dann auch immer wieder sagt. Und er hat das abgelehnt, er ist ihnen entwichen. Es war nicht die Zeit, aber er war der König, ihr Lieben. Jesus hat das alles zugelassen. Ganz bewusst, er war der Helfer, der große Wunder tut, weil er Messias war. Und er ist auch der König aller Könige. Und er hat nichts dagegen gesagt, dass er nicht der König wäre. Er hat auch nicht gesagt zu dieser Stelle, ja, ich bin nur ein König in diesem oder jenem Sinne, aber nicht in einem anderen Sinne. Er hat die Erwartung des Volkes, dass er auch im politischen Sinne König ist, nicht zurückgewiesen. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht als politischer König kam, aber er wusste, dass er eines Tages als politischer König kommen würde. Versteht ihr? Das war nichts Falsches, was die Leute hier erwartet haben. Nur sie haben, weil sie eine Decke über ihren Augen hatten, wie das ganze Alte Testament beschreibt, noch nicht erkannt. Das war das Verborgene, dass der, der große Zeichen und Wunder tut, dass der, der als König der Könige einmal einmarschieren wird oder kommen wird, dass der zuerst einmal kommt als derjenige, der sein Leben in den Tod gibt. Genau über diesen Punkt, der ja auch über den Messias ausgesagt war, war die Decke. Aber ich will noch einmal sagen, dass die Bevölkerung damals Jesus als den König bezeichnet, war richtig. Da war nichts Falsches. Das zeigt eben auch die Reaktion, dass Jesus sich gar nicht dagegen wehrt. Nur Jesus hat nun, weil er ja jetzt auf dem Wege als der König Israels nach Jerusalem war, nicht um die Herrschaft anzutreten, sondern sich mit seinem Leben in den Tod geben, weil das war die eigentliche Aufgabe des Messias zu diesem Zeitpunkt, dass er sein Leben in den Tod ging. Deswegen hat er in einer zuerst einmal etwas verborgenen Art und Weise, hat er schon darauf hingewiesen, dass er nicht kommt, um zu regieren, sondern dass er kommt in Niedrigkeit, in Demut. Und das hat die Bevölkerung und am meisten die Jünger irritiert. Es heißt, er fand einen Esel. Wir kennen die Geschichte aus den Synoptikern, wie das vor sich gegangen ist, das erzählt Johannes nicht. Gott hat schon einen Esel vorbereitet und Jesus wusste das. Er fand einen Esel und setzte sich sozusagen darauf. Und auf einem Esel ist er als König Israels eingeritten. Und es heißt dann, das verstanden die Jünger nicht. Aber nachher, als Jesus auferstanden war und dann Jesus mit ihnen geredet hat, haben sie es verstanden. Und warum hat er das getan? Er hat es getan, erstens, weil es eine Weissagung gab in Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, wie dieser Messias in Jerusalem einziehen würde. Da heißt es, freue dich, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Er ist gerecht und er ist demütig. Auf einem Esel, auf einer Eselsfülle wird er einreiten in die Stadt. Und ihr Lieben, der Esel, den Jesus hier sozusagen dann fand, das heißt nicht, dass da zufällig einer gestanden ist und den hat er geschnappt, sondern den Gott vorbereitet hat. Ja, er hat ja die Jünger beauftragt, da an einer gewissen Stelle diesen Esel zu holen, der dann kam und er ihn fand in diesem Sinne. Jesus hat deswegen es getan, um genau diese alttestamentliche Weissagung, die 500 Jahre vorher ausgesprochen wurde, zu erfüllen. Jesus hat immer, und das hat der Johannes ganz besonders betont, immer alles getan nach der Schrift. Für ihn war das Alte Testament Bibel. Für uns auch, ja. Für Jesus natürlich auch. Er hat genauestens erfüllt und damit deutlich gemacht, alles, was es geschieht, ist nicht zufällig, ist nicht ein Versehen, ist nicht ein Versagen von Menschen, das ist alles geplant. Von Gott geplant, nicht immer verstanden zum Zeitpunkt, aber es ist geplant. Jesus setzt sich auf einen Esel, weil er damit eine Verheißung erfüllen wollte und damit sagen wollte, ich bin der, von dem der Sacharja gesprochen hat. Und ich bin wirklich der König. Siehe, dein König kommt zu dir, aber er reitet auf einem Esel. Und ihr Lieben, der Kontrast ist hier sehr stark. Weil normalerweise der König, der erwartet wird, und wenn ein König einreitet, dann reitet er hoch zu Ross. Auf einem Pferd. Und hinter ihm eine Heerschar von Soldaten, die auch auf den Rössern daherkommen. Das war das Bild, das man verbunden hat mit dem Einreiten des neuen Königs, der nun die Königsherrschaft erringen wird und nun auch die Römer vertreiben wird. Wie will denn dieser Jesus ohne Heerschar auf einem Esel reiten die Römer besiegen? Das war für die Menschen sicher irritierend, auch für die Jünger. Wie gesagt, sie haben gesagt, das ist ein Kommentar von Johannes, wo es steht, dass er eben, dass die Jünger das nicht verstanden haben in den Versen danach. Und als Jesus also auf diesem Esel einreitet, will er damit sagen, ja, ich bin der König. Ich bin wirklich der König mit all dem, was mit Königsein verbunden ist. Aber meine erste Aufgabe als König ist nicht, die Römer aus dem Lande zu werfen, die Feinde Israels zu besiegen. Das kommt einmal später, das wussten sie aber noch nicht. Sondern meine erste Aufgabe ist, dass ich in Niedrigkeit komme. Dass ich in Demut komme und zuerst einmal dem Volk diene in seiner größten Not. Und die größte Not Israels war ihre Sünde. Und der ganzen Welt natürlich. Und er ist gekommen, um zu dienen und für die Sünde der Menschen zu sterben. Und deswegen, der Esel ist so ein Symbol, der darauf hinweist, auf dieses Geschehen. Der Niedrigkeit. Und wie Jesus dann auferstanden ist, gekreuzigt und auferstanden ist und er dann alles seinen Jüngern erklärt hat. Und er gesagt hat, schaut einmal, alles was da geschehen ist, auch wie ich da auf einem Esel eingeritten bin. Das ist die Erfüllung von Verheißungen, die im Alten Testament. Und dann hat er ihnen die Augen geöffnet. Was über ihn geschrieben steht. Und dann konnte ein Apostel Paulus, dem ja auch Jesus begegnet ist als Auferstandener und zuerst Gekreuzigter, sagen, er, der göttlicher Gestalt war, er hielt daran nicht fest, an dieser göttlichen Gestalt Jesus, sondern hat sie abgelegt. Er ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt. Auf einem Esel reitet er. Erniedrigt. Er hat sich zum Diener, Esel ist Dienerschaft, hat sich zum Diener gemacht und wurde gehorsam, ja gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Dann gingen die Augen auf. Zuerst musste der König kommen, um zu dienen. Aber ihr Lieben, die Vorstellung der Bevölkerung, dass Jesus, der Messias, kommen würde als der große, siegreiche König, der auf den Thron David steigt und die Feinde besiegt, war richtig. Muss ich nochmal betonen. Das war gar nichts Falsches daran. Nur sie hatten noch keine Ahnung darüber, dass das erst später kommt. Als dann Jesus auferstanden war und als dann seine Jünger in die ganze Welt sozusagen gingen, ihr kennt die Offenbarung des Johannes. Der Johannes war einer der Jünger. Er ist nach Patmos verbannt worden und in Patmos hat er diese Offenbarung bekommen. Kapitel 19. Da schreibt Johannes, und ich sah den Himmel geöffnet und ich sah ein weißes Pferd. Ein Pferd. Und da saß jemand auf diesem Pferd und dessen Name war treu und wahrhaftig. Und seine Augen waren wie Feuerflammen. Und aus seinem Mund kam ein Schwert. Und hinter ihm folgte eine Heerschar von Reitern, also Soldaten, himmlischen Soldaten. Und auf seinem Gewand und auf seinem Gürtel stand der Name König der Könige und Herr aller Herren. und er führte Krieg. Offenbarung 19. Genau das, was das Volk sich ja erwartet hatte. Nur noch nicht jetzt, das war nicht der Zeitpunkt. Aber sie hatten recht in der Annahme, dass das kommen würde. Und Johannes hat es gesehen. Eines Tages wird es passieren und wird es geschehen. Und so haben die Jünger, nicht einmal die Jünger, so zunächst einmal verstanden, was hier vor sich ging. Und sie mussten eben dann später erst darauf hingewiesen werden, dass das für die letzte Zeit gilt. Aber das ist noch nicht die letzte Zeit jetzt. Jetzt ist noch die Zeit, wo Jesus einen anderen Auftrag hatte, ihn zu erfüllen. Und das musste geschehen. Und deswegen ist von Jesus aus sind immer wieder Anzeichen, auch bei dieser Geschichte, dass er eben vorsichtig die Bevölkerung hinweist, es wird vielleicht nicht geschehen, dass ich als König aller Könige die Feinde vertreibe, sondern jetzt komme ich in Niedrigkeit. Sie waren irritiert. Sie haben es nicht genau verstanden. Und später dann kommt noch ein Wort, wo Jesus das noch einmal klar macht. Im letzten Gespräch komme ich dann gleich darauf, wo er dann vom Weizenkorn spricht. Er hat gesagt, vorher muss das Weizenkorn in die Erde, muss sterben, begraben werden. Dann bringt es Frucht. Er hat es auch noch nicht verstanden. Versteht ihr? Das ist die Decke, die über dem Tod Jesu war. Das war das, weil sonst hätte Israel Jesus nicht gekreuzigt. Wenn ihnen die Augen aufgegangen wären, vor allem den Pharisäern. Hätten sie Jesus nicht gekreuzigt, wären wir alle verloren. Das sind die Geheimnisse Gottes, die unergründlich sind. Und hier schimmert das so durch. Nun hört man, wenn du den nächsten Verse gehst, die Reaktion der Pharisäer. Die Pharisäer waren auch dabei und die waren nicht in Jubel ausgebrochen über das, was da geschehen ist mit Jesus. Und wie die Bevölkerung war, sie haben protestiert innerlich und das heißt, sie haben miteinander, untereinander gesprochen und sie haben gesagt, schaut, wir richten überhaupt nichts aus gegen Jesus. Die ganze Welt läuft ihm nach. Also die ganzen Massen heißt das jetzt, ja, nicht die ganze Welt jetzt im Sinne von global, sondern das ist ein Ausdruck, der einfach sagt, die Massen laufen ihm nach. Wir konnten ihn nicht stoppen in dem. Und sie waren sehr, sehr besorgt. Warum? Erstens, weil sie dachten, Jesus ist ein falscher Messias. Die Pharisäer dachten, er ist ein falscher Messias. Und er verführt die Bevölkerung. Und zweitens, wenn das so weitergeht, dann kommen die Römer und die werden uns vernichten. Wirklich vernichten. Also es war höchst gefährlich und die Pharisäer haben das so in diesem Sinne gesehen. Aber sie sprechen etwas Schönes aus. Die Massen laufen ihm nach. Und die Lieben, das wollen wir nie vergessen. Viele Leute sind Jesus nachgelaufen. Es waren immer Mengen um ihn herum. Und das, warum sie um ihn herum waren und was sie in ihm erwartet haben, war richtig. Es war nicht falsch. Es wird nie abgewertet, dass Menschen sich um Jesus scharen und versammeln, weil sie von ihm etwas erwartet und erwarten konnten und erwarten durften. Und Jesus hat auch ihre Bedürfnisse gestillt. Aber es war nicht alles. Und das ist es, worum es hier geht. Es ist nur eine Seite des Messias. Wenn die andere Seite des Messias nicht auch durchbricht, ist die erste eigentlich fast wertlos. Beides zusammen muss gesehen werden. Die Wunder, die Jesus tut, der gute Hirte ist, der sorgt für uns und der als guter Hirte für uns gestorben ist. Wenn eines von beiden abgespalten wird, dann haben wir einen amputierten Jesus. Und das, was hier deutlich wird in dieser Geschichte, wird eben, es geht um den ganzen Jesus. Und es heißt ja dann weiter, dass hier einige Griechen waren, unter denen die hinaufkamen, und das waren jetzt nicht Heiden, sondern das waren griechische Juden, also die aus dem Ausland gekommen waren nach Jerusalem und die nun auch mit dort sozusagen mit bei dem Passafest dabei sein wollten natürlich. Und da gab es eine Gruppe von Griechen, die hat sich gedacht, diesen Jesus möchten wir persönlich kennenlernen. Und sie haben sich herangemacht an einen Jünger, einen Philippus, und haben gesagt, Philippus, wir möchten Jesus sehen. Kannst du uns nicht einen Zugang zu ihm verschaffen? Du bist doch in seiner Nähe. Und der Philippus geht zum Andreas und beide gehen sie zu Jesus und sagen ihm das. Sagen zu Jesus, da gibt es eine Gruppe von jüdischen Menschen aus dem Ausland, die wollen dich kennenlernen, die wollen dich sehen, die wollen dich mehr sehen. Und das ist nun der Anlass für Jesus. Es ist fantastisch, wie die Bibel verläuft und wie die einzelnen Szenen verlaufen hier. Und das benutzt jetzt Jesus noch ein bisschen stärker, auf das hinzuweisen, weswegen er nun wirklich in Jerusalem einreitet. Ja, er ist der König. Und er wird eines Tages die Feinde Israels besiegen. Das wird er ganz gewiss, aber nicht jetzt. Und darum sagt er, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und der Johannes, das Johannesevangelium, bezeichnet den Tod Jesu immer als Verherrlichung Jesu. Also er bezeichnet immer die Erhöhung Jesu, Erhöhung ans Kreuz, als die Verherrlichung Jesu. Und damit wird deutlich, als Jesus sein Leben in den Tod gab, das war ein Ausdruck der größten Herrlichkeit Gottes, wo seine Herrlichkeit am meisten zum Ausdruck kam. Verherrliche deinen Sohn. Verherrliche den Menschensohn. Damit deutlich wird, warum er gekommen ist, um durch sein Blut eine ganze Menschheit zu erlösen. Und dann sagt er weiter, die Stunde ist gekommen, der nächste Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt das allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jetzt spricht er noch einmal deutlich über seinen Tod. Das Weizenkorn muss in die Erde, es muss hinein in die Erde, es muss begraben werden. Und wenn es begraben wird, dann kann es Frucht bringen. Wenn es nicht in die Erde fällt, bleibt es für sich. Dann bleibt es allein, dann bleibt es unfruchtbar. Es muss in die Erde. Dann bringt es Frucht und bringt neues Leben hervor. Und so hat Jesus in dieser Szene, wo die Menschen ihm zujubeln als den König, immer wieder so hineingesprochen, auch wenn sie es noch nicht genau verstanden haben. Aber diese ganzen letzten Ereignisse im Leben Jesu, da gab er immer wieder Hinweise, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann auferstanden war und die Decke von vielen genommen hat. Kurz bevor Jesus nach Jerusalem kam, am Tag davor, war er in Bethanien. Das ist die Geschichte, die vorher erzählt wird, oder ein paar Verse davor. Und da heißt es, dass er in Bethanien war, dort, wo der Lazarus war, und der Zaser betischt zu einer Mahlzeit, und die Maria und die Martha, die dienten ihm, und der Lazarus, der auferstanden war, war auch dabei und hat mitgegessen. Er hat ein ganz normales Leben geführt, der Lazarus, nachdem er auferstanden ist. Und dann nimmt die Maria einen Krug mit Salböl, ein kleines Fläschchen. Und sie zerschlägt es und sie salbt mit diesem Salböl die Füße Jesu. Wahrscheinlich auch den Kopf, aber auch die Füße, das war außergewöhnlich. Man hat normalerweise gesalbt den Kopf, dann auch ein bisschen noch mehr. Aber die Füße waren auch hier besondererweise. Und es wird berichtet, dass der Judas sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, was macht sie denn da? Das ist ja unglaublich, dieses Salböl ist so viel wert, da könnte man ja Unmengen von Dingen kaufen und den Armen geben. Das ist ja Verschwendung. Und Jesus antwortet auch wieder so in dieser Verhüllung, das ist so interessant zu sehen. Und er sagt zum Judas und damit zu den Jüngern, lass sie. Denn sie salbt mich im Vorhinein für mein Begräbnis. Haben die Jünger das verstanden? Nein. Haben sie verstanden, als Jesus auf einem Esel ritt? Nein. Haben Sie verstanden, wenn er gesagt hat, das Weizenkorn muss zuerst in die Ernte? Nein. Aber es waren immer Hinweise auf seinen Tod, versteht ihr? Die ganze Zeit. Und nachher, nach der Auferstehung, konnte er ihnen sagen, erinnert ihr euch, wie wir bei der Martha und bei der Maria waren, was da geschehen ist und was ich gesagt habe? Erinnert euch, wie ich da auf einem Esel geritten bin? Sie haben sich daran erinnert, steht es in diesem Text, nach der Auferstehung Jesu. Und Jesus hat ihnen erzählt, und wir wissen ja auch nach der Auferstehung in den Evangelien, wie gesagt, dass Jesus die meiste Zeit mit den Jüngern verbracht hat, um ihnen zu erklären, aus den Schriften heraus, und das, was er vorher selber mit ihnen vollzogen hat, dass das alles geschehen musste. Es war nicht ein Versehen, dass da die, dass da Jesus sozusagen am Kreuz, ans Kreuz genagelt wurde. Es musste alles geschehen. Ihr Lieben, diese Geschichte von der Salbung ist eben auch so ein versteckter Hinweis für uns. Heute natürlich im Nachhinein ist es nicht versteckt, sondern offensichtlich. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass, lasst mich das so zusammenfassen, dass wir Jesus immer wieder sehen in seiner Ganzheit. Und zu seiner Ganzheit gehört, er ist derjenige, der der gute Hirte ist und der für uns sorgt in allem, wo wir Hilfe nötig haben. Er ist aber zugleich der Herr aller Herren, der König aller Könige, der sein Leben hingegeben hat, um uns damit das noch größere Geschenk zu vermitteln, nämlich Vergebung unserer Sünden, Versöhnung mit Gott, ewiges Leben, Befreiung von Schuld, Befreiung von den Mächten der Finsternis und so weiter und so weiter. Und beides gehört zusammen. Beides. Wenn Menschen Jesus nachlaufen, dann dürfen sie ihm nachlaufen, weil sie Heilung erwarten. Das ist nichts Verkehrtes. Überhaupt nichts Verkehrtes. Weil man einen Segen von ihm erwartet. Er hat es ja auch angeboten, kommt her zu mir, alle die mühselig beladen. Ich will euch erquicken. Ich will. Aber dabei darf es nicht bleiben. Es muss Jesus in besonderer Weise auch gesehen werden, erlebt werden, als derjenige, der am Kreuz gestorben ist und das Entscheidende getan hat. Nämlich sein Leben gegeben. Und dann in den Versen danach, die habe ich jetzt nicht mehr aufgeschlagen, das ist so ein Thema, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe, wer sein Kreuz auf sich nimmt, also so wie Jesus das Kreuz auf sich nimmt, sollen auch wir es aufnehmen. Jesus formuliert hier an dieser Stelle, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Das heißt, diese Haltung, die Jesus so wichtig war, wenn du mir nachfolgen willst, dann geht es nicht nur darum, dass du alle diese Segnungen, die ich dir anbiete, dass du die bekommst, sondern es geht auch darum, dass du dein Leben hinlegst, dass du dein Kreuz auf dich nimmst, dass du dein eigenes Leben hingibst um meinetwillen. Beides gehört zusammen. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir Jesus auch in dieser Weise verkündigen. Ich habe durch viele, viele Jahre, ja jetzt kann ich schon sagen Jahrzehnte, haben wir ja, das war noch seit Neunkirchen, wie ich evangelischer Pfarrer war, haben wir angefangen damit Glaubensseminare durchzuführen. Und da sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Wir machen das ja auch bis heute. Und viele sind auf andere Weise zum Glauben gekommen. Und ich konnte, so wie ihr, auch beobachten. In den meisten Fällen war es so, wenn diese Hingabe, diese Lebensübergabe an Jesus verbunden war mit einer tiefen Buße, brachte es in den meisten Fällen radikale Veränderung und bleibende Nachfolge. Wenn diese Buße, weswegen Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht durchgebrochen ist, sind viele Menschen wieder von Jesus abgedriftet. Das heißt, man nimmt von Jesus etwas an, was man gerade braucht, aber das, wozu er gestorben ist am Kreuz, das nimmt man nicht ernst in der Weise, dass es das Allernotwendigste ist, dass wir gerettet sind durch Jesus, das eine, und dass wir auch einen Lebensstil entfalten, der dem Kreuzesweg Jesu ähnlich ist, wie ich es das letzte Mal gepredigt habe. Und das ist wichtig, dass wir das auch vermitteln, wenn wir anderen Menschen Jesus sagen. Nicht mal wie, so wie der, diese Griechen gesagt haben, wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen wissen, wer er wirklich ist. Sie haben ja vieles gehört von ihm, dass er große Wunder getan hat. Aber jetzt redet Jesus von seinem Tod. Das Weizenkorn muss zuerst in die Erde. Dann wird es Frucht bringen. Und das ist für uns dasselbe. Mein Ich muss sterben. Und er muss groß werden. Dann werden wir in der richtigen Weise Jesus nachfolgen. Amen. Herr Jesus, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, auch heute wieder ganz neu, dass du uns mehr und mehr Offenbarung gibst darüber, was es bedeutet, dass du unser guter Hirte bist, dass du unser Erlöser bist und dass du unser Herr bist, dem wir unser Leben unterordnen, dass du derjenige bist, der sein Kreuz auf sich genommen hat, damit wir unser Kreuz auf uns nehmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass das alles, was du getan hast, einem göttlichen Plan entsprungen ist, der schon vor Grundlegung der Welt feststand, was du in deiner Liebe und in deiner Güte für die verlorenen Menschen tust. Und wir dürfen Anteil daran haben. Das ist so ein Glück. Das ist so ein Vorrecht. Das ist so eine Gnade, Herr. Und ich bete, dass du uns zu Werkzeugen machst für viele andere Menschen, dass wir anderen Menschen dich so vermitteln, wie du wirklich bist. Dazu hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.